Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute starten wir rein in die neuen Releases mit Trettmann. Da war ja lange Zeit unklar, wie wird jetzt sein neuer Sound klingen, nachdem er sich von Kitschkrieg getrennt hatte. Es kam dann eine Nummer mit Paula Hartmann, aber jetzt ist er neu am Start mit seiner EP Love is King. 4 Songs sind da drauf und Prototype, zu dem Track gibt es auch ein eigenes Video. Das nehmen wir gleich mal ein bisschen unter die Lupe und hören mal rein, wie sich der neue Trettmann so anhört. Danach kommt Herzog. Ich glaube, wir haben ihn zum ersten Mal heute im Podcast mit dabei, obwohl er schon so lange am Rappen ist. Und warum? Einerseits, weil er einen neuen Song released hat, andererseits passt auch ein bisschen zum Thema von uns aus gesehen, morgen wird das Gras legal und das ist irgendwie so ein Thema, über das Herzog so ganz gerne rappt. Deswegen hören wir da gleich mal rein und abschließend tun wir mit Jizzes. Er ist nicht nur frisch gebackener Vater, sondern hat auch noch gleich dazu einen neuen Song released, noch ein Glas. Ohne große Promophase, ohne großes, ey, ich bin wieder da, zack, war der Song da, auch mit Video und für Jizzes seine Verhältnisse mal eine recht diepe Nummer.
Yes, es ist auf jeden Fall die Woche der Comebacks bei den Songs und im Thementeil sprechen wir heute über Ratar und danach über Mois. Erstmal zu Ratar. Vor etwas über einem halben Jahr ist eine Pressemitteilung rausgekommen, dass mehrere Unternehmen von Ratar insolvent gegangen sind. Ratar hatte danach auf Instagram angekündigt, ein ausführliches Interview geben zu wollen und Antworten auf die ganzen Fragen zu liefern, weil er wirklich auch über längere Zeit sich nicht mehr medial groß geäußert hat. Das ist jetzt passiert und wir sprechen über das aktuelle Ratar-Interview, was er dafür Aussagen droppt, wie es jetzt um seine Insolvenz steht, was mit Alles oder Nix Record ist. Er spricht über SSIO, über Schwester Ever. Enno und Cerro El Mero haben sich wegen Ratar jetzt sogar in die Haare bekommen. Und dann geht's auch noch weiter. Neue Musik ist angekündigt. Er ist aktuell auf Tour. Also wirklich viele Themen, die da gerade mit Ratar zusammenhängen. Und zum Abschluss geht es um Mois. Ja, die Schlagzeilen um Mois hören einfach nicht auf. Jetzt wurde er anscheinend vor ein paar Tagen in Hamburg festgenommen, als er sich mit Chieno treffen wollte. Durch Chieno hatte er das Ganze überhaupt erst angefangen, dass so viele Spekulationen um diese Spendengelder, die Mois für das Erdbeben in der Türkei gesammelt hat, überhaupt angefangen haben. Und Mois wollte in diesem Zusammenhang mit dem Treffen mit Chieno jetzt auch ein Statement dazu endlich veröffentlichen. Er wurde jetzt aber festgenommen. Von der Seite haben sich nun auch noch weitere Akteure wie zum Beispiel Mock eingemischt und die Lage ist extrem unübersichtlich. Deswegen wagen wir heute den Versuch im Podcast, Klarheit in die Sache zu bringen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge, ein kurzer Spot und dann geht's los. Viel Spaß.
Yes, und viel Spaß bei der neuen Folge wünscht euch auch unser Podcast-Partner Effekt Energy. Und eine Sorte, die wir zugegebenermaßen kaum hier im Podcast besprochen haben, weil wir sie auch selber, glaube ich, nicht so viel getrunken haben, ist das Effekt Classic Sugar Free. In der letzten Folge im Jan Kaffer Küçük Efendi Interview bin ich ja so ein bisschen darauf eingegangen, was es so für Effektsorten gibt. Und Sugar Free gehört eben auch in die Kategorie der Classic Energies. Und für mich war es immer so, ich habe allgemein nicht so Bock auf so Sugar Free Alternativen von so Getränken war, ja, weil ich immer so das Gefühl habe, es schmeckt so ein bisschen schlechter und oft haben auch so Zero-Sugar-Alternativen so einen komischen Nachgeschmack, den ich einfach nicht mag, ja. Deswegen habe ich für mich so gesagt, okay, ich nehme natürlich nicht zu oft, aber wenn ich mal trinke, dann halt das so the real deal sozusagen. Jetzt, wo der Sommer wieder losgeht und man so ein bisschen reinkommt, wieder so Fitnessstudio, dies, das, jenes, tralala und so weiter, habe ich mich jetzt doch mal überwunden und gesagt, komm, ich probiere mal so einen Effekt Sugar-Free. Und ich muss sagen, diese beiden großen Ängste, die ich hatte vor dem Sugar-Free-Getränk, also dass es einfach viel schlechter schmeckt als das Original und dass es diesen komischen Nachgeschmack hat, waren beide nicht gegeben. Es schmeckt wirklich gut. Und man hat einen ganz vollen Geschmack, so wie bei dem normalen Classic Energy. Deswegen, wenn ihr auch gerade am Pumpen seid oder einfach ein bisschen weniger Zucker konsumieren wollt, dann checkt doch mal Effect Energy Classic Sugar Free ab. Wie immer packe ich euch den Link zum Amazon Shop in die Shownotes, aber das gibt's auch echt bei den meisten Supermärkten. Deswegen schaut da gerne mal vorbei und holt euch mal eine Dose. Und jetzt starten wir rein in die neue Folge. Let's go! Sugar
Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Letzte Woche hatten wir Alligator mit im Podcast dabei und der ist ja jetzt gerade auf einer ganz anderen Musikrichtung unterwegs. Witzigerweise habe ich neulich ein Video gesehen, wo er sein Album dem Genre New Metal einordnet. Hatte ich davor auch noch nicht gehört, den Begriff. Auf jeden Fall, dieses Album ist letzten Freitag rausgekommen. Wir hatten in den Song mit Tarek von KIZ reingehört. Ich habe bis heute immer noch einen extremen Ohrwurm davon. Und wir wollten ja mal schauen, wie ist das ganze Ding gechartet? Ist das überhaupt erfolgreich? Wird es von den Fans angenommen? Und die Antwort ist anscheinend schon. Denn Alligator ist auf Platz 1 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Krass. Starke Platzierung und auch noch eine starke Platzierung hat Summer Jams Schützling Billard Joe erlangt. Der ist nämlich mit seinem Album in die Top 10 auf Platz 9 gegangen. Fand ich auch sehr, sehr gut. Und in den Top 50 haben wir in den Singlecharts drei neue Deutschrap-Lieder mit dabei. Ja, Sieg auf Platz 40, auf Platz 3 Contra K und 01099 mit Küssen auf Platz 2 und auf Platz 1 ist immer noch Benson Boone, spricht man ihn glaube ich aus, seit Wochen irgendwie da auf Platz 1 und er schnappt jetzt schon mittlerweile echt vielen Deutschrappern die Nummer 1 Platzierung weg.
Ja krass, dann aber auch wirklich eine starke Platzierung für 01099, da waren wir uns ja letzte Woche nicht ganz so einig, ne, irgendwie ich hatte ein bisschen gewisse Bereiche kritisiert, du fandest den Song ein bisschen nervig, ich fand den Song wiederum geil und sowas und jetzt auf die 2 gechartet, ist wirklich eine starke Platzierung. Aber man muss auch sagen, also zumindest hier in Berlin ist wirklich Sommeranfang, alle sind draußen und da passt der Song einfach perfekt dazu. Das heißt, sie haben wirklich in der idealen Woche dieses Lied rausgehauen und von daher, ja, ist schon verständlich, dass sie sich da die 2 geholt haben. Vorhin hattest du ja erwähnt, dass es die Woche der Comebacks ist und ein Comeback, was mich auch richtig gefreut hatte, da hattest du den Post so schnell rausgehauen, ich habe es zuerst bei uns gesehen und zwar, dass Stefan Raab überlegt, zurückzukommen, wenn er irgendwie 9 Millionen Follower bekommt. Das war wirklich also die geilste Nachricht seit langem. Aber er ist gerade erst seit bei 2,7, habe ich gesehen.
Aber trotzdem geisteskrank. Der hat innerhalb von 2 Tagen irgendwie 2,5 Millionen Follower gemacht. Also am Freitag, ja. Also sein Account, ich weiß nicht, ob der wurde wahrscheinlich reaktiviert oder so. Oder vielleicht, keine Ahnung, auf jeden Fall lag der da so bei 200.000, 250.000. Also das ist schon heftig. Irgendwie sein Reel, als ich das letzte Mal geguckt habe, war das bei knapp 20 Millionen Aufrufen und ja, jetzt am Montag werden wir erfahren, was es damit auf sich hat, ob er zurückkehrt, also ich denke mal auf jeden Fall, aber in welcher Form er zurückkehrt, also dieses 9 Millionen hat er irgendwie gesagt, dass er dann halt als Influencer oder Fitnessvideos oder sowas machen will, hier wegen Pamela Reif und so, die steht nämlich bei 9 Millionen, also daher kommt auch diese ungefähre Zahl halt. Das wird er natürlich nicht erreichen, aber in irgendeiner anderen Form wird er zurückkehren. Aber dann stellt sich ja immer noch die Frage, Montag ist ja der 1. April. Das heißt, jeder wird sich unsicher sein, wenn da jetzt irgendwas gedroppt wird, was es jetzt wirklich damit auf sich hat. Yes. Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr es vielleicht schon. Mal schauen. Als du gerade angefangen hast, das zu sagen, so die Woche der Comebacks, dachte ich erst, du gehst auf Data Love Comeback. Deswegen kam es dann doch überraschend, als du plötzlich Stefan Raab sagst. War irgendwie auch witzig, weil das so zwei verschiedene Größen einfach sind.
Stimmt. Ja, Data Love auch wild, muss man sagen. Der hat ja am Karfreitag einen Trailer released zu einem neuen Song. Und ich muss sagen, das hört sich schon wild an. Mein erster Gedanke war sogar so, UFO hat ja jetzt so einen neuen Style mit so Rage und dies, das, jenes. Und Data Love macht so ein bisschen jetzt den alten UFO-Style. Also so hat sich's für mich angehört. So, also ging sehr gut ins Ohr.
Ja, ja. Und das Krasse ist ja eigentlich, dass Data Love auch schon Rage gemacht hat. Also UFO macht jetzt sozusagen den alten Data Love-Style und Data Love macht jetzt so den alten UFO-Style. Die Hörprobe fand ich am Freitag auch schon krass. Aber Video hat mir noch nicht ganz so zugesagt, aber jetzt hast du mir vorhin dieses eine von Modus Mio noch geschickt, was rausgekommen ist und da sieht man ja das richtige Video oder keine Ahnung, ob das sieht auf jeden Fall komplett anders aus als die Hörprobe und hey, sieht schon fresh aus, aber werden wir nächste Woche drüber berichten. Am 5. April kommt das Ganze raus und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns der Comebacks vom dieswöchigen Release Friday und zwar Trettmann. Der hat nicht nur einen Song rausgebracht, sondern eine ganze EP, aber natürlich auch ein Musikvideo. Das Ganze jetzt auch in Farbe, natürlich als Kontrast zu seiner ganzen Kitschkriegzeit, wo alles in Schwarz-Weiß gehalten wurde. Und das Lied, was wir heute mit dem Podcast dabei haben, heißt Prototype.
Wenn das Tränen oder Regentropfen auf meinem Regen kippt, ein unmännlich erzieh und schau nichts, Schatz. Und du Contemporary tanzt in meinem Kopf. Und dann rufst du an, doch doch irgendwie auch spät. Wenn Liebe so gut ist, warum tut sie so weh? City Lights zwinkern mir zu, so als ob tut ihnen leid. Schau kurz auf die Uhr, es ist noch so viel Zeit. Bis sie uns wiedersehen, du bist der Prototype.
Yes, Trettmann und sein neuer Song Prototype. Und die große Frage ist eben, ist das jetzt der neue Trettmann oder ist das jetzt nur eine EP? Weil EP ist ja, ne, einfach mal so ein paar Songs zusammengesammelt, die man da eben so rumliegen hat und die mal rausgehauen. Aber an sich muss es ja der neue Trettmann sein, weil es ist ohne Kitschkrieg. Und um das Ganze vielleicht mal so ein bisschen zu erklären, also Trettmann gibt's ehrlich schon, der macht schon sehr, sehr lange Musik. Es gab auch eine Zeit von Trettmann vor Kitschkrieg. Damals hat er noch so Reggae gemacht mit einem sehr wilden Dialekt und so. Und dann aber kam so der große Mainstream-Durchbruch, weswegen ihn die meisten jetzt kennen, eben in der Zusammenarbeit mit Kitschkrieg und eben diesen auch sehr ikonischen Beats, so ein bisschen industrial oder sowas, ne? Also man kennt ja das Klangbild. Und nach seinem letzten Album Insomnia hatte er sich dann ja von Kitschkrieg getrennt, das heißt, dieses Album haben sie noch zusammen rausgebracht, danach die Trennung. Jetzt kam ein Feature mit Paula Hartmann, Atlantis, da kann man jetzt natürlich nicht so viel reininterpretieren. Und jetzt kam die neue EP, bestehend aus 4 Songs mit Produzenten wie A zum J, Dexter, Florida, Juicy, Levin und Wächst, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und dementsprechend ist das ja der neue Trettmann. Ne? Es kann natürlich sein, dass es jetzt so, da kommt bald ein Album, was dann ganz klares Klangbild hat. Aber das ist jetzt schon mal Trettmann mit verschiedenen Produzenten. Und die Songs sind auch wirklich sehr unterschiedlich. Es sind ja 4 Stück drauf. Ich feiere zum Beispiel den Song So lang am meisten. Ich habe mir die EP jetzt ein paar Mal angehört. Ich finde Prototype auch nicht schlecht. Es ist noch ein Song dabei, der geht in so eine Richtung von so grauer Beton. Also so ein bisschen sowas Düstereres, kann man sagen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, um das Fazit direkt vorwegzunehmen, so ganz überzeugt hat mich jetzt noch kein Song von den 4. Also, dass ich so meinen neuen Trettmann-Lieblingssong habe irgendwie, noch nicht so ganz. Was ist denn deine Meinung zum neuen Klangbild vom guten Herrn Trettmann?
Ja, ich find's krass, weil mir war irgendwie gar nicht so, ich hab's gar nicht so krass wahrgenommen, dass ich so dachte, boah, Trettmann, der muss mal endlich wieder liefern, muss endlich wieder neue Musik rausbringen, weil ich finde, bei Trettmann hat man sich schon auch dran gewöhnt, dass es einfach Pausen zwischen Releases gibt. Und wie du gerade gesagt hast, das letzte Album mit Kitschkrieg ist eben jetzt auch schon ein Jahr her und dazwischen kam jetzt auch nicht so viel. Aber ich war noch gar nicht so unbedingt, dass ich so dachte, boah, irgendwie Trettmann, der war jetzt aber extrem lange weg. Und er hatte jetzt eben auch auf Instagram geschrieben, so, ne, auch halb entschuldigend so gesagt, so, ey, er musste sich auch erstmal neu sortieren, neu aufstellen, musste eine Tour, glaube ich, verschieben und so, es hat sich so ein bisschen angehört, sorry, dass es so lange gedauert hat, aber hier habt ihr jetzt mal eine EP auf jeden Fall. Und ich finde aber, dass das Soundbild jetzt auch nicht so ganz, ganz anders klingt, oder? Also vielleicht ein bisschen fröhlicher, aber dann wiederum, auch wie du schon gesagt hast, auf der EP auch so ein eher düsteres Lied. Plus auch bei den alten Trettmann-Liedern mit Kitschkrieg war ja durchaus auch fröhliche Musik mit dabei. Ja, okay. Auf dem Lied So lang fand ich, dass vielleicht da das richtig Neue dabei war, dass da dann auch so Gesangsvocals und so am Start waren. Aber so ganz krass neu fand ich jetzt das Soundbild insgesamt nicht, muss ich ehrlich sagen. Und das ist aber vielleicht ja auch so eine Beruhigung für alle Trettmann- und Kitschkrieg-Fans, die vielleicht befürchtet haben, okay, wie läuft das jetzt, wenn Trettmann da nicht mehr von Kitschkrieg produziert wird? Weil für mich zeigt es einfach, dass Trettmanns Stimme halt auch einfach so ikonisch ist, dass er mit seiner Stimme sozusagen auch das Soundbild prägen kann.
Ey, ich bin da eigentlich anderer Meinung, muss ich sagen. Also zumindest aktuell noch. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu negativ eingestellt im Moment. Aber jetzt, wo ich die EP gehört habe, ist mir krass aufgefallen, dass von meiner Wahrnehmung her Trettmann und Kitschkrieg doch so eine fixe Einheit waren. Und ich finde, wenn man dem Ganzen so Kitschkrieg wegnimmt, dann fehlt da eben so ein artistisches Element irgendwie. Das habe ich immer auch zu Trettmann dazugezählt, diese Beats und auch diese Visuals und alles Mögliche und so weiter. Und irgendwie fehlt mir das jetzt krass, muss ich sagen. Also auch manche Songs, ne, gehen ja dann in eine ähnliche Richtung wie bereits existierende Songs so. Oder auch zum Beispiel das, was, da gibt's einen Song, der heißt NAWW, ist anscheinend die Abkürzung für Nach allem, was war, und soll die Vorgeschichte von Grauer Beton sein, also einem seiner erfolgreichsten Hits sozusagen. Ein Feature mit Uschi Brüning, der größten Jazzsängerin Ostdeutschlands, einer DDR-Pop-Ikone der 70er und 80er Jahre. Und die hat eben auch so die Familie von Trettmann und seinen, womit er aufgewachsen ist, die Musik geprägt und so weiter. Deswegen eigentlich eine geniale Idee, aber trotzdem hat Grauer Beton so rein vom Klangbild her so eine ganz andere Wucht, finde ich. Und das ist mir irgendwie so aufgefallen, dass ich so unterm Strich hat mir das dann einfach gefehlt. Da habe ich mir gewünscht, dass ich diese sehr künstlerischen, außergewöhnlichen Beats von Kitschkrieg gerne dabei hätte. Es kann aber natürlich auch sein, es sind ja jetzt 4 Songs auf der EP und die sind, wie gesagt, ein bisschen unterschiedlich, dass er die jetzt mal so raushaut und sowas sagt, wie so, ey, hier sind jetzt 4 Songs, ne, Story war jetzt ein Jahr lang weg, hier sind mal 4 Lieder, der eine ist ein bisschen fröhlicher, der andere ein bisschen melodischer, der dritte ein bisschen deeper und so weiter. Und wie so ein kleiner Marktcheck, so ein kleiner Testballon, um also zu gucken, welcher Song entwickelt sich jetzt wie, mit welchem Produzenten und so weiter. Und dann vielleicht dahingehend dann das Album rauszuhauen, weil also dahingehend das Album zu entwickeln sozusagen.
Ja, und man muss ja auch in Betracht ziehen, zum Beispiel, du hast jetzt Grauer Beton angesprochen. Das ist so eins seiner erfolgreichsten Lieder auf DIY, das Album, womit Trettmann einfach extrem viel, also Trettmann und Kitschkrieg einfach extrem großen Erfolg haben. Und geht's jetzt eigentlich darum, die aktuelle Musik damit zu vergleichen oder mit allen Kitschkrieg-Produktionen, was aber auch eben noch die beiden Alben Trettmann und Insomnia mit einschließen würde, wo man, glaube ich, häufig von den Reaktionen schon gehört hat, okay, das Album Trettmann hat schon nicht mehr, ist schon nicht mehr rangekommen an das Album DIY. Also, ne, da muss man dann vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Und was eigentlich mal so spannend wäre, wäre so eine Straßenumfrage oder so zu machen und Leuten oder, ne, einfach so Leute, die Trettmann halt kennen und die Musik kennen und sich so ein bisschen damit beschäftigt haben, jetzt vielleicht auch nicht die Hardcore-Fans sind, aber dann einfach mal Lieder zum Vergleich hören lassen, ob dann wirklich jeder gerade bei der aktuellen EP einschätzen kann, ah, das ist jetzt neu und das ist nicht mehr von Kitschkrieg produziert. Ja. Weil, also ich finde, so heftig ist dieser Unterschied insgesamt noch nicht. Und man muss sich schon aber natürlich dran gewöhnen, dass jetzt alles anders ist, alles in Farbe plötzlich. Und weil Trettmann ja neulich auch ein Lied mit Paula Hartmann rausgebracht hat, beziehungsweise als Feature-Gast auf ihrem Album drauf war. Der Song heißt Atlantis, ist auch mega erfolgreich jetzt schon, wurde gar nicht so krass als Single irgendwie rausgebracht, was mich ein bisschen wundert, weil für mich ist es wirklich schon so Radio-Hit-Level eigentlich auch. Und hör das auch rauf und runter, aber das Album von Paula Hartmann hat halt auch einen Schwarz-Weiß-Cover, was nicht so förderlich war quasi, dass man, Trettmann ist für mich einfach immer noch Schwarz-Weiß. Ich glaube, das ist so für mich die krasseste Umgewöhnung, weil wenn ich so an Trettmann denke ich an diese Schwarz-Weiß-Cover und Videos irgendwie.
Nee, ich fand das Video auch an sich ganz geil gemacht, muss man sagen. Es sind ja gar nicht so viele Elemente drin, aber es passt auch so zu dem Song, also es ist, er hat so eine Maske an, wie so eine Männermaske mit einer Glatze sozusagen, wo man nur durch die Augen dann seine Augen sehen kann, wenn die Kamera ganz nah ranzoomt und dazu irgendwie so paar Designersesseln, auf denen er sitzt und manchmal auch eine andere Szene und am Ende schmilzt dann eben diese Maske und unter dieser Maske von diesem Mann mit Glatze ist dann eben Trettmann mit Glatze. Und in Hautfarbe eben auch zu sehen, was dann dieselbe Farbe von der Maske ist, sogar ohne Sonnenbrille, was ja nochmal einen draufsetzt irgendwie. War schon ungewohnt, muss man sagen, aber trotzdem gut. Also ich probiere da auch wirklich offen zu sein, muss ich sagen. Also vielleicht trauert man da noch so ein bisschen irgendwas hinterher. Ich weiß nicht. Für mich halt auch so der, also so sehr subjektiv, aber auch dieser Fakt einfach, dass sie nicht mehr das zusammen machen und quasi Trettmann jetzt so wie alle anderen jetzt mit ganz vielen Produzenten zusammenarbeiten kann, so ein bisschen wie als ob sowas so ein bisschen weich gewaschen wird. Irgendwie hat mich das ein bisschen getriggert, aber whatever. Wir blicken auf jeden Fall positiv in die Zukunft und sind schon sehr gespannt, was denn da als nächstes rauskommt als Album. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Künstler, den wir, wie im Intro schon erwähnt, glaube ich, noch nie mit dabei hatten. Er heißt Herzog und die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich, weil er ist wirklich ein Urgestein im Deutschrap. Jetzt hören wir aber erstmal in seinen neuen Song rein und zwar Drauf und Satt. Balle mich durch eine Musch mit Rambo. Ich bin topfit Django, durchtrainiert und in Modelpose. Fokussiert in der Jogginghose. Ich konsumiere bis Gott die Proben. Hochdosiert so wie Zombie-Drogen. Bin wieder straff wie eine runde Leine. ACRB, dicke Bullen, Schweine. Ey-Connections habe ich bundesweite. Und sie pushen leise für die bunten Scheine. Bah, bah, bah. Jeder ist drauf, alle sind satt. Bah, bah, bah. Kribbeln im Bauch, Pille im Cup. Bah, bah, bah. Immer bergauf, so wie der Lachs. Himmel ist blau bis in die Nacht. Alles kein Traum, halte mich wach. Immer nur bah, bah. Yes, Herzog mit drauf und satt. Und mir gibt dieser Song wirklich so Vibes wie Rap vor, keine Ahnung, 15 Jahren war oder sowas. Also es ist wirklich so, wie man früher so gerappt hat und so easy rausgeflowt. Aber ja, erstmal die Frage, wer ist denn überhaupt Herzog? Also Herzog, auch um den Namen gleich mal zu erklären, mit bürgerlichem Namen heißt der gute Mann Oliver Herzog und jetzt als Rapper eben Herzog. Und wenn man es auf ein Wort reduzieren möchte, kann man schon sagen, das Thema seines Raps sind Drogen. Er hat irgendwann angefangen, laut eigenen Aussagen, ins Business einzusteigen, erst ein bisschen hier und da klein gedealt und dann irgendwann hat er selber gesagt, 400 bis 500 Leute pro Tag mit Gras versorgt, also irgendwie so im Kilogrammbereich, also wirklich heftig, frag mich, wenn man 500 Leute am Tag versorgt, also so rein, ne, also so
Zeitmanagement,
ja. Genau. Und er steht halt wie kein anderer für diese Drogenkultur. Er hat sogar seine eigene Grasrichtung, habe ich jetzt gelesen. Also seine eigene, ja, wie nennt man das denn? So eine eigene Kreuzung oder sowas. Ja, Sorte. Herzog OG. Ich habe dann gesehen, die kann man irgendwie in so einem Shop kaufen und dann gibt's auch Bewertungen dazu. Und die Bewertung war: super schöne, dicke Kuschknollen und der Geruch gefällt mir auch. 5 Sterne. Also scheint da was ganz gut zu machen. Genau, auf jeden Fall Herzog wirklich voll drin in diesem Thema. Er rappt allerdings nicht nur über drogenverherrlichendere Themen. Er hat zum Beispiel auch mal bei einem Album so eine Aktion gemacht, dass er 1 Euro pro verkaufte Einheit für eine Berliner Therapieklinik gespendet hat. Ne? Also er sieht das Ganze dann auch ein bisschen selbstkritisch und auch im Allgemeinen kritisch.
Krass, das wusste ich auch nicht, dass er da mal so eine Aktion gestartet hat. Aber ich habe Herzog auch insgesamt immer so wahrgenommen, dass das jetzt nicht einfach irgendwie so ein, ja, Junkie-Rap ist, sage ich mal so, ne, wie man es vielleicht dann auf den ersten Moment sich so denken könnte, sondern dass Herzog da schon eher so diese Aufklärungsrolle auch spielen will und auch vor den negativen Auswirkungen in seiner Musik warnt oder das halt irgendwie dann auch schon so darstellt, ne, insgesamt. Also ich habe auch gar nicht mehr Herzog so auf dem Schirm gehabt, habe aber jetzt auch gemerkt, mit seinem Comeback, der war jetzt auch wirklich mehrere Jahre einfach weg. Sein letztes Album ist 2021 rausgekommen und mir ist er halt noch so ein Begriff von vor damals irgendwie. Ich habe jetzt auch mal abgecheckt, ich hatte so grob 10 Jahre geschätzt, da tatsächlich ist schon 12 Jahre her, das Lied von Berlin bis nach Prag. Ist auch sein zweiterfolgreichstes YouTube-Video und ich habe die Musik insgesamt jetzt nie so krass intensiv verfolgt, im Sinne von jedes Album dreimal rauf und runter gehört, aber es gab schon so Phasen, habe ich mir auf jeden Fall so ein neues Album oder zumindest jede neue Single so angehört und habe es halt gefeiert, dass er sich so ein Thema rausgesucht hat, auch wenn das Thema mit den Drogen natürlich sehr umstritten ist, aber halt so diese ganzen witzigen Wortspiele drumherum, die er da so eingebaut hat, das an sich so, die Kunst dahinter habe ich irgendwie schon sehr krass gefeiert und wie man, finde ich, jetzt auch bei dem aktuellen Release hört, er kann rappen, er kann einfach gut rappen.
Ja, Mann, da muss ich dir vollkommen recht geben. Ich habe mir nämlich jetzt auch dann, nachdem ich diesen Song angehört habe, so paar ältere Dinger von ihm reingezogen und ey, ich habe mich dann so oft dabei erwischt, wie ich mir so dachte, so alter geiler Part oder Junge, wie hat der den gerade irgendwie gereimt, geflowt, was weiß ich. Und das passiert mir heutzutage echt selten im Rap, also was eigentlich super komisch ist irgendwie, aber der hat da schon gut rausgeballert, muss man sagen. Und irgendwie, also ich weiß nicht, ich meine jetzt gerade so, ja, es ist jetzt also nicht nur so Kiffermusik oder es ist nur so Kiffern oder so. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe Herzog auch einige Male so gezeigt bekommen, empfohlen bekommen und sowas. Und das waren aber schon immer so diese harten Kifferfreunde, muss ich sagen. Also nicht diese, die so ab und zu sich mal so eine Tüte rollen und so normal mit rauskommen, sondern so diese, die so Vaporizer und Bong zu Hause haben.
Ja, schon. Ich meinte das aber gar nicht so auf die Fans bezogen, sondern so auf den Künstler an sich so, ne? Dass jetzt Herzog nicht irgendwie der letzte Junkie ist, der halt irgendwie rappt oder so, sondern das, was ich eben meinte mit der Aufklärung und so, ne? Dass Herzog da schon irgendwie so, das merkt man ja auch einfach in der Musik, ne? Die ganzen Wortspiele und so, der denkt sich ja schon irgendwie was bei den Sachen, wie er das macht, so.
Ja, yeah, true. Und ich meine, also, wo du auch vollkommen recht hast, mit so sich halt ein Thema gesucht, aber halt dieses Thema auch wirklich von vorne bis hinten durchgezogen, dass er wirklich da wie so eine Leitfigur auch in dieser Kultur ist. Und jetzt, wo daraus halt so ein Riesenmarkt entsteht, kann ich mir vorstellen, dass Herzog echt krank Kohle machen wird. Also ich habe schon gesehen irgendwie, also der hat eine eigene Website, wo man so ein bisschen halt Sachen von ihm sich durchlesen kann, also einerseits Berichte, andererseits auch so Verlinkungen zu Shops und so weiter. Und wie gesagt, da hat er halt seine eigene Grassorte sozusagen, dieses Herzog OG. Dann hat er auch mit so verschiedenen Herstellern von den eben erwähnten Bongs so super viele Special Edition rausgebracht und so, ist dann immer auf so Messen eingeladen, bei Wettbewerben und. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn jetzt, ne, so Gras legalisiert wird, dementsprechend natürlich auch sehr viel Geld in diesen Markt reinfließt, das ist halt, ne, und er ist dann aber dieser so Nummer 1 Influencer irgendwie aus Deutschland, keine Ahnung, vielleicht, weißt du, ich meine, er wird so ein bisschen so Ron Bilecki vom Kiffen, aber so, also, weißt du, dass dann einfach so viel Geld da hängt.
Tornado bleibt. Bei der Bong.
Ja.
Ja. Ja, also er hat jetzt auch ein neues Album in der Pipeline, Durch meine Wehen heißt das ganze Ding und wird am 16. August rauskommen und in dem Pressetext sozusagen, ne, also es gibt auch ganz verschiedene Editionen, was mich auch gewundert hat, zum Beispiel hier eine ganz normale, klassische CD wird auch angeboten für 14,90 und ansonsten dann halt als Vinyl in einer Box und dann noch in so einer Bag, das ist so die teuerste Version, da ist dann so ein Windbreaker auch noch mit dabei, das ist schon geleakt und in der Beschreibung steht drin, dass es so das persönlichste Album sein soll, also er wird ja irgendwie seit x Jahren schon von 86 Kilohertz produziert. Und hat dazu jetzt auch geschrieben, mein Bruder 86 Kilohertz und ich sind Herzog und Herzog. Und ich dachte auch, als ich das erste Mal so gelesen habe, mein Bruder 86 Kilohertz, ja, kann ja auch so sein, mein Bro, ne? Aber mit diesem Herzog und Herzog, und ich habe ein bisschen recherchiert, die sind anscheinend wirklich Brüder und ziehen eben zusammen dieses Ding hoch. Und ich glaube, die sind insgesamt auch sehr self-made aufgestellt. Also ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie groß hier abrücken müssen. So, ne? Also die machen einfach ihr Ding schon self-made seit Jahren. Und ich bin gespannt, was uns da auf dem Album erwartet, weil es halt so angeteasert wird, dass das Album die Entwicklung als Künstler und Mensch in den letzten 15 Jahren, wie er eben so in der Öffentlichkeit stand und mit den Fans zusammen gewachsen und gereift ist, dass das eben das Album so zusammenfasst.
Ja, wobei ich mich da auch frage, so in puncto auf die Legalisierung, ob das jetzt so der perfekte Zeitpunkt ist für so einen Rapper wie Herzog, der so seine gesamte Karriere eigentlich so dem Thema Drogen so gewidmet hat, jetzt so mit so einem persönlichen Album über die rumzukommen und nicht vielleicht nochmal so mit so einem richtigen Best of geilste Kifferlines oder irgendwie sowas, was dann so eben jetzt dazu passt, ne? Ich habe jetzt auch ein paar
Sachen. Naja, gut, das ist er ja. Also, um dir das nicht vorzuenthalten, der Anfang von der Pressemitteilung lautet: Durch meine Wehen, also heißt das Album, fließt das Blut meiner Vorfahren und Nachkommen, fließt seit über 20 Jahren Rapmusik und jetzt der entscheidende Punkt, fließt tagtäglich hochprozentiges Cannabis.
Ach so, okay.
Und durch diese Wehen flossen schon diverse bewusstseinsverändernde Substanzen, die in der natürlicher und synthetischer Form mein Nervensystem und damit mein Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst haben. So, jetzt ist es komplett. Also, ja, ne, das ist halt das, was Herzog letztendlich ausmacht. Und das wird er auch thematisieren, aber eben auch im Zusammenhang mit seiner Person als Künstler und Mensch halt, ne?
Okay. Ja, okay, gut. Nee, dann passt. Weil ich habe jetzt schon gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube auf Reddit oder sowas, wo schon so gesammelt wurde, so, ey, schickt mal eure besten Songs, nur dass man mal so eine Playlist dazu machen kann, so die besten keine Ahnung, Gras 420 Lieder irgendwie aus dem Deutschrap und sowas so. Ja, es wird wild. Ich bin gespannt, was uns da alles noch so erwarten wird. Also ich glaube, diese Gesetzesänderung wird auch natürlich für uns hier im Deutschrap-News-Bereich und sowas einige Auswirkungen haben. Jetzt machen wir aber weiter mit, ja, nicht mehr dem Kiffen, sondern eher dem Trinken, kann man sagen, und zwar Jizzes. Der kam jetzt einfach aus dem Nichts wieder zurück, ne, erstmal Ankündigung hier, zack, Vater geworden, darüber sprechen wir auch gleich, und dann ohne große Ankündigung kam auf einmal der Song raus, Noch ein Glas, in diesem Fall auch mit einem Whisky-Glas-Emoji drin, also von seinem Bro Bones da ein bisschen inspirieren lassen. Und bevor wir darüber sprechen, hören wir natürlich erstmal rein. Jizzes, Noch ein Glas.
Manchmal lenkt allein der Himmel das Geschehen. Kriminalität heißt, vor seine Kinder nicht zu sehen. Alleine steht, die Zeit wird nicht still. Und schneller als der Eiswürfel schmilzt, wächst du erst, wenn alles weg ist, dass du weißt, was du willst. Und das war nie die erste Seite der Bild. Kannst logisch nicht erklären, aber so hab ich's gelernt. Und schieß noch eine Salve, Digga, hoch bis zu den Sternen. Doch ich kann mich im Großen nicht beschweren, denn auch während ich weg war, hat die Kohle sich vermehrt. Komm, schenk mir noch ein Glas ein. Und ich schenk dir bisschen Wahrheit. Zwischen Fast Life und den Schlagzeilen. Glaub mir, du willst kein Star sein.
Yes, Jizzes ist zurück und zwar mit seiner ersten richtigen Solo-Single seit seinem letzten Album Anfang 2022. Zwischendrin, also das ist ein Zeitraum von über 2 Jahren, auch krass, habe ich gar nicht so wahrgenommen, dadurch, dass er auch das Album mit Bones rausgebracht hat, dann hier und da mal ein Feature, was gut abging. Aber tatsächlich, also erste richtige Solo-Single, seitdem zwischendrin gab es nur den Song letzten Sommer mit The Crates zusammen, was er dann quasi auch solo gerappt war auf dem Song, weil The Crates produziert. Der Song hieß ja Was macht Jizzes, aber sonst nichts und jetzt eben neue Single und direkt die Ankündigung fürs Album und man muss auch gar nicht so lange warten. Freitag der 13. heißt das Album und kommt aber nicht am Freitag den 13. raus, wie man es eigentlich erwarten würde, sondern am Freitag dem 14. Juni. Finde ich ein bisschen schade an der Stelle irgendwie, dass man das da nicht irgendwie besser gelegt hat. Im September würde tatsächlich ein Freitag der 13. noch kommen, aber so lange wollte man anscheinend nicht warten. Ich meine, für alle Fans ist es gut. Aber jetzt mal zum Song. Ich habe seit langer Zeit mal wieder irgendwie, war ich Donnerstag 0 Uhr noch wach und habe mir auch direkt die Deutschrap-Releases angehört. Und bei 187 kennt man das ja auch, dass die Videos nicht direkt um 0 Uhr erscheinen. Deswegen war ich aber trotzdem natürlich gespannt, okay, wie hört sich das Ganze an, wenn jetzt Jizzes zurück ist. Neue Single, noch ein Glas, sehr geiles Single-Cover, wie ich finde. Hab mir das Lied angehört und dachte dann, aber ich war auch hart von der Hook irgendwie so ein bisschen geprägt, aber dachte, boah, irgendwie hört sich das ein bisschen weichgespült an, aber nicht so auf so eine chillige Ebene, also nicht so dieses so, okay, Jizzes haut jetzt ein deepes Lied raus und schüttet sein Herz aus, sondern ich dachte so, boah, die Hook hört sich schon so fast ein bisschen poppig an, weißt du, was ich meine? Und hab's irgendwie nicht so gefeiert beim ersten Mal hören und dann am nächsten Tag, weil ich aufgewacht bin, war dann das Video draußen und hab mir dann das Musikvideo angeschaut dazu und da ist mir einfach aufgefallen, was für eine krasse Wirkung einfach Videos haben können. Weil mit diesem Video hat dieser Song nochmal ein ganz anderes Feeling bekommen. Durch diese ganzen Einspieler, ne, mit so, was bei 187 alles schon abgegangen ist, ne. Also da sieht man dann irgendwie Maxwell, wie er da verhaftet wurde, auf dem Bürgersteig liegt und so und all diese krassen Sachen dann halt. Jetzt Jizzes Knastfotos, dann Jizzes wird Vater, Bilder mit seiner Frau, Ultraschallfoto und so, all solche krassen Sachen halt mit reingepackt. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, die Hook ist halt auch nur ein kleiner Part von dem Lied irgendwie. Und insgesamt mit diesem Musikvideo bringt es dann schon eine geile Message insgesamt rüber. Trotzdem muss ich sagen, ich hätte mir vielleicht noch pro Part 1, 2 Lines gewünscht, die vielleicht noch mal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und noch so ein bisschen mehr dieses, ey, ich bin Jizzes, ich war im Knast und das ist da passiert und das ist mein Song und meine Geschichte sozusagen mitgeben.
Ja, ich weiß voll, was du meinst. Mir ging es auch ähnlich, weil ich habe mir den Song so angehört und bei mir war es direkt mit Video dazu. Das heißt, ich war direkt in dem Vibe drin, habe das auch gesehen mit den Bildern, Maxwell und was du gerade alles erwähnt hast und sowas. Ich habe dann im ersten Moment gedacht so, oh krass, jetzt kommt mal so eine richtig diepe Nummer von Jizzes. So mal richtig so ein so, ey, wie scheiße es halt im Knast war, ohne seine Kinder und das halt einfach so, vielleicht so ein bisschen hat sich gewässert oder so ein bisschen erklärt, warum er die Dinge tun musste, die er getan hat und jetzt aber irgendwie so sehr reflektiert und sowas. Und mir war es dann so vom Feeling her fast ein bisschen zu wenig deep oder auch was man eben so gehört hat. Er rappt zwar schon sowas mit so, ja, manchmal lenkt allein der Himmel, da ist geschehen, Kriminalität heißt wohl seine Kinder nicht zu sehen und schon so ein paar diepe Sachen. Und am Ende, wie wir es gerade gehört haben, switcht dann aber so um mit so, aber hab trotzdem die ganze Zeit Kohle gemacht und sowas, ne? Also so ein bisschen so, dann doch so eins zu wenig und ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, dass es so ein real, real deeper Song wird. Und hab's auch ein bisschen verglichen mit Angeklagt von Bones. Ich weiß noch, als der rauskam, war auch sehr krasses Ding. Und ich weiß noch, damals waren wir uns auch nicht so ganz einer Meinung, wie wir den finden im Podcast. Das war dieses, und sie sagt, ich häng nur noch mit Gangstern, da, angeklagt. Ne, so eine ruhigere Nummer irgendwie. Und den finde ich, ey, der ist übel Gänsehaut, guter Song, finde ich. Also da bin ich sehr, sehr großer Fan von. Und bei Jizzes war es mir dann fast eins zu wenig. Beat gut, Thema gut, generell von Jizzes mal sowas Deeperes zu haben, gut, aber dann, man hätte noch ein bisschen noch ein bisschen weiter das spinnen können.
Genau, aber das meine ich eben auch bei Jizzes. Also, dass da auf jeden Fall noch halt so 2-3 Real Talk Lines hätten drin sein müssen, die dann vielleicht nochmal halt, ne, wie ich schon gesagt habe, so eins tiefer gehen oder noch mehr halt diesen Jizzes-Stempel halt draufdrücken. Weil insgesamt ist es halt mal geil, jetzt so eine Single zu haben, auch als Comeback, mutig, ne, nicht irgendwie den Jizzes, den man gewöhnt ist, sondern halt einfach mit so einer ehrlichen Nummer, finde ich, eine gute Sache, und Videokonzept macht halt auch einfach schon Hoffnung auf mehr. Also man hat am Ende vom Lied ja auch schon so ein neues Lied angeteasert bekommen und halt auch To Be Continued. Und ja, kann mir gut vorstellen, dass da halt wieder Shao Casado-mäßig eine geile Story aufgebaut wird für die nächsten Wochen. Und ich finde, es erzeugt auf jeden Fall ja so einen Hype um das Album. Man weiß ja auch gar nicht genau, ne, diese Texte und so sind vielleicht auch viel im Knast entstanden, die da jetzt kommen. Und auch die Box spielt darauf ja an. Also die Freitag der 13. Box, auch krass designt irgendwie und sieht aus wie so eine Knastzelle. Also bin da gespannt, was die ausgeheckt haben.
Ja, Mann, also die Box sieht echt krass aus. Da ist Jizzes aber auch wirklich Meister drin, muss man sagen. Ich weiß noch, als er einmal so eine Box rausgebracht hat und die dann irgendwie alle gestapelt hatte zu so einer Wand und die dann besprayt hat und jeder hat dann quasi mit seiner Box einen Teil von diesem Kunstwerk irgendwie bekommen. Also auch geile Aktion. Und jetzt auch wieder natürlich halt, ne, also Knast war 100% eine beschissene Zeit für Jizzes mit Kind, Frau, allem Möglichen. Aber so rein für die Vermarktung ist es natürlich Top-Thema sozusagen. Jetzt Album, Box sieht aus wie so eine Zelle eben und so weiter. Bin auch mal gespannt, was drin ist. Also steht, die Inhalte werden in Kürze vorgestellt, sind noch geheim. 59,95 kostet die Box. Aber darunter steht dann so, Obermaterial 100% Polyester. Also wahrscheinlich irgendwie ein Textilteil, kann man sich schon mal sicher sein. Aber ich muss auch sagen, was ich auch echt krass finde, so, wir sehen ja immer dadurch, dass wir diese ganzen Instagram-Beiträge machen zu verschiedenen Rappern, dass Jizzes einfach so eine einmalige Position im Deutschrap hat. Egal, was man irgendwie dazu postet, geht immer komplett durch die Decke und so viele Likes und Fans und Reposts und sowas, weil er halt auch irgendwie sich nie verstellt hat. Egal, was er macht, er ist so Jizzes. Er macht auch nicht jetzt so groß so irgendwie Werbung, Kampagnen, dies, das, Influencer, hier, das, jenes, sondern der macht halt seine Mucke, der bleibt real, der hat seine Skandale, der ist 187-Member bis zum Tod sozusagen, weißt du? Und irgendwie hat der echt wirklich so eine richtig, richtig krasse Position im Deutschrap und so viel Respekt von so vielen Leuten, dass ich glaube, das kann schon wirklich ein Meilenstein-Album werden, wenn es jetzt mit so Knasttexten und angespickt ist.
Yes, und es könnte tatsächlich auch sein 6. Nummer-1-Album in Folge werden. Ich hatte mir das mal angeschaut vor längerer Zeit schon, was so Solo-Alben von Künstlern angeht, aber dann dachte ich, okay, eigentlich ist ja auch spannend, mal Collabo-Alben so mit einzurechnen, weil das ist ja auch irgendwie eine Leistung, und das kann natürlich einerseits so Strikes von Rappern zerstören, weil zwischendrin ein Collabo-Album kam, was nicht auf 1 gegangen ist, andererseits die Strikes halt auch erweitern, und bei Jizzes ist eben der Fall, dadurch, dass er ja auch die High und Hungrig Alben mit Bones hat, und da steht er insgesamt mit zwei Teilen von High und Hungrig und seinen 3 Soloalben gerade bei 5 Nummer 1 Alben in Folge, und die Liste wird angeführt von Contra K und Kollega, die stehen bei 8 Alben, Contra K sogar alles Soloalben. Kollega hat da auch die Kollabos mit Farid Bang und Asche dazwischen, aber hat seinen Strike mittlerweile schon zerstört, und ich werde mal einen Social-Media-Posting daraus machen mit allen 11 Rappern in dieser Liste, die mindestens 5-mal hintereinander auf Platz 1 gegangen sind, entweder mit Solo-Album oder Collabo-Album. Und ja, es zeigt halt, dass Jizzes und 187 einfach eine kranke Fanbase haben, und vielleicht auch an der Stelle, bei Jizzes sind da sogar noch die beiden Label-Sampler, die noch on top kommen, die habe ich da nicht dazu gezählt, aber Sampler 4 und Sampler 5 sind ja auch noch auf Platz 1 gegangen. Jetzt habe ich aber auch mal geschaut, die Streaming-Zahlen von seinem Comeback-Lied sind gar nicht mal so krass, muss man sagen. Also auf YouTube geht's natürlich gut ab, aber auf Spotify 310.000 Streams in den ersten 24 Stunden ist jetzt gar nicht mal so stark. Es ist trotzdem der zweiterfolgreichste Song vom Release Friday. Aber ich meine das auch gar nicht so auf Jizzes bezogen, aber in den letzten Wochen ist mir das aufgefallen, dass da Deutschrap insgesamt gerade so kollektiv sehr schwächelt, was die Streaming-Zahlen angeht. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass es im Moment nicht so die krassen Kollabos zwischen Rappern gibt. Also weißt du, dass mal so ein einer von den großen Rappern mit dem anderen großen Rapper zusammenarbeitet und man so ein bisschen Spannung reinbringt. Ich habe das Gefühl, dass insgesamt gerade ein bisschen die Spannung im Release Friday fehlt und deshalb die Streaming-Zahlen insgesamt nicht so gut sind. Oder es wurde jetzt weiterhin korrigiert, was gekaufte Streams und alles angeht. Aber ja, also das jetzt mal so ein Kommentar, komplett unabhängig von Jizzes, sondern insgesamt eine Entwicklung, die mir in den letzten Wochen aufgefallen ist.
Ja, wobei jetzt in den letzten Wochen auch gar nicht so die krassen Überhits rauskamen im Deutschrap, ne, so wo man jetzt schon weiß, okay, komplette Meilensteine. Andererseits wundert es mich bei manchen Songs auch echt wirklich so ein bisschen, bei so, es kamen jetzt so ein paar Songs von Summer Jam raus, Mind on My Money oder sowas, die ich sehr, sehr stark fand, wo ich dann eher ein bisschen verwundert war, dass die nicht noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber ich glaube halt auch echt, dass diese Fanbase, die damals halt so nur Deutschrap gepumpt hat und so von wegen so einer der großen Rapper released was, alle hören das, das hat sich jetzt halt so ein bisschen verteilt auf diese Subgenres, viele Künstler und irgendwie. Ja, was auch so ein bisschen erklärt. An der Stelle, weil wir es eben schon erwähnt hatten, Gratulation an Jizzes, dass er ist wieder Vater geworden. Sein Sohn trägt übrigens denselben Namen wie er, Christopher, also denselben bürgerlichen Namen, weil einige haben schon gedacht, heißt jetzt irgendwie, hat sein Sohn Jizzes genannt, was Gott sei Dank nicht der Fall ist.
Geil, das habe ich auch gar nicht mitbekommen, dass das Leute gedacht haben.
Aber müssen wir gucken unter dem Poster. Ja, also da muss ich auch nochmal kurz gucken, so, weil ich dachte so, hey Jizzes, wo kommt eigentlich nochmal dieser Name her irgendwie? Und habe es dann nochmal gecheckt irgendwie, es ist quasi die Abkürzung für Ghetto-Zeug unzensiert, also GZUZ sozusagen. Von daher gut, dass er den Sohn Christopher genannt hat und nicht Jizzes. Aber ja, so viel dazu. Bevor wir zu unseren Themen kommen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann denkt doch daran, diesen Podcast zu abonnieren, zu folgen, ihm eine gute Bewertung dazulassen. Das freut uns sehr und ihr verpasst keine Episode mehr, keine Deutschrap-News mehr, keine Releases, keine Interviews, so wie letzte Woche mit Jan Kaffer Küçük Efendi oder auch die ganzen anderen, die jetzt noch anstehen. Deswegen, wir freuen uns über jeden und jede, die diesem Podcast folgt oder ihn bewertet. Und damit würde ich sagen, machen wir mal ein kurzes Fazit von den Songs heute. Wir hatten ja nur 3 Songs mit dabei. Gestartet haben wir mit Trettmann und Prototype. Danach kam Herzog mit Drauf und Satt und zu guter Letzt Jizzes mit Noch ein Glas. Was ist denn dein Lieblingsrelease aus dieser Woche?
Von den genannten Songs echt sehr schwierig, weil ich kann mir die alle gut geben, aber habe jetzt auch nicht so ein Lied so besonders häufig gehört. Ich glaube, Jizzes Noch ein Glas. Dadurch, dass das halt irgendwie so locker runtergeht, kann ich mir das schon häufiger anhören, aber eigentlich so alles ein Level und fand's halt einfach geil. Und da vielleicht auch an der Stelle, warum haben wir eigentlich nur 3 Songs diese Woche dabei? Wir haben einfach gemerkt, okay, das eignet sich ja perfekt für eine Comeback-Folge sozusagen, ne, mit diesen 3 Künstlern. Wir haben lange nicht über die geredet. Wir wussten, ne, Herzog zum Beispiel jetzt das erste Mal so, eignet sich einfach perfekt, auch ein bisschen ausführlicher über die Künstler zu sprechen. Und wir wissen ja auch, dass wir noch 2 große Themen im Gepäck haben. Plus, wem die Folge dann zu kurz ist, ich glaube, die wird trotzdem wieder sehr lange. Der weiß ja, letzte Woche Interview mit Jan Kaffer Küçük Efendi rausgekommen. Plus, wir haben ja auch noch eine Folge released, die irgendwie 1 Stunde und 1/3 Stunde ging. Also bin letzte Woche halb gestorben beim Schneiden. Also genügend Material, um nachzuhören. Aber ja, deswegen. Also diese Woche 3 Songs, ganz im Zeichen des Comebacks. Und ich finde, alle 3 haben auf jeden Fall auf ihre Art und Weise abgeliefert. Und wie sieht denn dein Fazit aus?
Ja, ich muss sagen, ich habe den Jizzes-Song am häufigsten gehört und es ist auch mein Lieblingssong diese Woche von den 3 Releases. Ich finde auch vom so Comeback-Level her, muss man sagen, ich fand den Song von Herzog gut, aber jetzt auch nicht so viel besser als viele alten Sachen. Bei Trettmann habe ich ja schon erwähnt, ne, ich finde jetzt auch die Comeback-Songs an sich ganz okay, aber jetzt auch nicht so wie oh mein Gott, ohne Kitschkrieg ist er ja noch 10-mal krasser oder sowas, ja. Und bei Jizzes hat mich halt, ja, da fand ich einfach das cool, dass er so ein bisschen offener, ehrlicher ist, so ein bisschen mal hinter die Fassade blicken lässt irgendwie. Und ich bin einfach hyped auf dieses Album, ne? Wenn man so, ja, Knastalbum und so, damals bei Rata war das auch gestört, weil es irgendwie noch so ein anderes Element mitbringt irgendwie. Deswegen muss ich sagen, diese Woche mein Release ist ganz klar Jizzes Noch ein Glas. Also ja, wirklich geiles Teil. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal rein in die Themen von heute. Es sind beides zugegebenermaßen sehr verworrene, komplexe Themen und wir probieren die heute mal so ein bisschen aufzudröseln, unseren Senf dazu zu geben und starten tun wir mit dem ganzen Thema rund um Xatar. Was ist denn da passiert? Also, eben schon erwähnt, Ratar Knastalbum, damals wirklich, Ratar kam in die Szene, richtig Welle gemacht, wurde übelst erfolgreich, hat dann sein eigenes Label gehabt, einerseits Alles oder Nix, dann kam auch noch diese ganze Goldman-Thematik dazu, hat viele Künstler zu sich geholt, unter anderem Mero, Enno, Cero El Mero und so weiter, hat aber auch natürlich SSIO und Schwester Eva bei Alles oder Nix, es wurde immer größer, irgendwann kamen dann Unternehmen mit dazu, Hawal Grill, Goldman Entertainment Group, dieser Tower in Köln, es war riesengroß und man dachte einfach, mein Gott, das hat keine Grenzen sozusagen. Bis dann vor circa einem halben Jahr die vernichtende Nachricht kam, dass die Goldman Gruppe und gewisse Unternehmen in dieser Gruppe insolvent seien und es herrschte lange Unklarheit, was denn genau jetzt los ist, wer hat an was Schuld und so weiter. Und jetzt war Ratar nach langer Zeit in einem Interview bei hiphop.de und hat mal so ein bisschen darüber gesprochen, was denn passiert ist, auch wer an was schuld war. Er hat auch gesagt, ey, ihm sind gewisse Sachen einfach über den Kopf gewachsen. Es ist so schnell groß geworden und so schnell so viel Geld, dass er eben interne Strukturen aufbauen musste, über die er selber keinen Überblick mehr hatte. Er wusste nicht mehr, wer wo mitverdient und so weiter. Und im Endeffekt ist das ganze Ding dann einfach implodiert, kann man sagen.
Yes, genau. Also es war schön, Ratar mal wieder zu sehen und auch zu hören in diesem Interview. Ratar hat sich jetzt auch nochmal von seiner Figur her komplett geändert. Jeder kennt ja noch den, ich sag mal, dicken Ratar von früher, ne? Dann gab es plötzlich den dünnen Ratar und jetzt haben wir irgendwie so eine Mischung aus beiden und das ist natürlich jetzt total oberflächlich, aber ich finde, Ratar sieht jetzt auch gesund aus. Viele Kommentare gehen auch auf dieses, er hat jetzt seine Krantelbartphase. Das ist so ein Charakter aus aus Weihnachtsmann und Co. KG, dieser Kinderserie, fand ich irgendwie witzig, dass da so viele so drauf eingegangen sind und diesen Vergleich gezogen haben. Aber nein, ich finde, Ratar sieht insgesamt gesund aus. Er hat auch in dem Interview tief blicken lassen und gesagt, er hat wirklich schlimme Phasen auch persönlich durchgemacht, Burnout und musste sich für mehrere Monate irgendwie auch von seiner Familie tatsächlich zurückziehen. Mhm. Also einfach, weil er so am Ende war und so Zeit für sich brauchte und letztendlich kann ich das auch nachvollziehen, weil es ging ja alles wirklich so schlagfertig, gerade in dieser Zeit, dann vor Corona, dann mit Corona, mit dem Meme, dann alles so steil nach oben, dann sein Kinofilm war, glaube ich, dann so dieser Höhepunkt, wo dann aber auch danach alles halt dann ja geplatzt ist quasi, wo dann Ratar wirklich einfach keine Zeit mehr hatte, weil er so beschäftigt damit war. Er hat auch irgendwie gesagt, der Film ging ja in anderen Ländern, ist ja auch total erfolgreich geworden und so. Und ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man da halt leicht den Überblick verliert. Und er hatte ja dieses Interview jetzt auch wirklich lange angekündigt gehabt. Nämlich, du hast gerade schon von dieser Pressemitteilung vor einem halben Jahr gesprochen, wo dann klar geworden ist, okay, da ist irgendwas im Argen, ne? Da ist irgendwie hier Insolvenzverfahren und alles drum und dran. Und Ratar hatte dann selbst auch ein Statement gegeben, dass relativ bald irgendwie ein Interview kommen wird. Ich glaube, er hat auch von der Doku gesprochen, hatte auch schon ein Album angekündigt. Und wo er eben Antworten auf Fragen gibt. Und jetzt ist halt dieses Interview ein halbes Jahr später rausgekommen. Und dann habe ich überlegt, okay, jetzt mal nur auf die Insolvenzsache bezogen. Wie fasst man das, was Ratar so im Interview sagt, jetzt gut für den Podcast zusammen? Und dann ist mir aufgefallen, mir fällt's echt schwer. Und ich habe so ein bisschen in den Kommentaren so geschaut, ob das jetzt vielleicht nur so an mir liegt und ich vielleicht nicht verstanden habe, was jetzt Ratar da drin gesagt hat. Aber ich habe auch so ein paar bestätigende YouTube-Kommentare gelesen, die gesagt haben, ey, eigentlich ist man noch genauso schlau wie vorher. Ne? Ratar nimmt viel Schuld auf sich. Er sagt, hey, da ist vieles falsch gelaufen. Leute haben Sachen gemacht und mir ist dieses ganze Ding ist halt aus dem Ruder gelaufen. Aber man kriegt jetzt auch nicht so den totalen Einblick, was da alles im Detail falsch gelaufen ist. Und wahrscheinlich ist das auch ein bisschen zu viel verlangt, weil da halt noch laufende Verfahren sind. Aber ich hatte mir in dem Punkt schon ein bisschen mehr erwartet. Aber auf der anderen Seite hat Ratar trotzdem dieses Interview mit genügend anderen Sidefacts auch gespittet.
Ja, geht mir ähnlich, muss ich sagen. Und ich glaube, das hat so zwei Gründe. Vielleicht mal mit einer Mini-Story nur reinstarten. Aber ich habe selber mal bei einem Unternehmen gearbeitet, was sehr schnell gewachsen ist am Anfang und dann insolvent wurde sozusagen, weil gewisse Sachen nicht mehr funktioniert haben. Dann hat man irgendwie Investoren drin, die gewisse Ziele vorgeben und das wurde nicht erreicht. Dann wird Geld rausgezogen und zack, 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 stürzte sehr schnell zusammen. Ich war Gott sei Dank, das war kurz nach meinem Studium dort, ich war nur in einem Angestelltenverhältnis dort sozusagen, aber ich habe das hautnah miterlebt, wie das auch diesen Gründer zerstört hat, also so im Sinne von, der war in der Zeit, als es gut lief, wirklich wie so, der weiß alles, der Mentor und neue Erfolge und es geht bergauf und zack, zack, der hat alles unter Kontrolle und so. Und in dem Moment, wo so Insolvenz dann so ein Thema wird, dreht sich alles auf einmal, weil du wirst privat haftbar. Du musst gucken, was du machst. Du hast Familie, die musst du auch irgendwie retten. Du darfst nichts Falsches hier machen oder da machen und sowas. Ja, und auf einmal wird es komplett crazy, ja. Dementsprechend muss ich sagen, kann ich Ratan natürlich in einer gewissen Weise so verstehen. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe in letzter Zeit wirklich aus verschiedenen Ecken, wir haben ja mittlerweile so ein bisschen unsere Connections hier aufgebaut, ja, auch vieles gehört, ne, was bei Goldman nicht so gut lief und so. Ich will da gar nicht groß ins Detail gehen, weil am Ende macht man hier so Shit-Talk und sowas. Was aber auch so ein bisschen in so eine Richtung ging von wegen so, ey, das hätte man auch schon so ein bisschen früher und gescheiter klären können und sowas. Deswegen glaube ich auch, dass Ratar da vielleicht, weißt du, das ist so ein komplexes Thema. Der hat nicht nur Schuld für alles, der hat aber auch nicht nur Recht mit allem, sondern es ist irgendwie so ein Mix aus allem, muss man sagen. Plus eine Insolvenz ist ein Thema, was man einfach mit gewissen Begrifflichkeiten erklären muss, wenn man es ganz vollständig erklären will. Und auch in einem Interview benutzt Ratar eben oft Redewendungen oder Begriffe, die einfach einen sehr großen Interpretationsspielraum lassen. Wenn man sagt, ja, es ist alles außer Kontrolle geraten oder Überblick verloren oder sowas, ja, was heißt das denn? Ja, also das natürlich, man kann sich's grob vorstellen, aber so, was genau ist außer Kontrolle geraten? Hast du oder ne? Also so, deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund dafür, warum das eben so ist. Und jetzt gibt's aber noch ein anderes Thema, was da auch noch so mit reinkrätscht, und zwar Cero El Mero. Ich hatte ja eben schon so ein bisschen aufgezählt, wer damals bei Goldman alles unter Vertrag war. Enno, Mero, Cero El Mero und. Cero El Mero, ne, so, lass cruisen, Hadigel, so, dieser Rapper eben. Und der war jetzt bei Gazi im Stream, also der Ex-Streaming-Kollege von Sinanji, ne, der jetzt selber immer diese Streams macht. Dort war Cero El Mero zu Gast. Und was man bis dahin wusste, war, dass diese Trennung von Ratar und Cero El Mero im Guten verlief. Ne? Als sie sich getrennt hatten, hatte Cero El Mero so eine Story gepostet, von wegen so, ja, irgendwie alles gut, whatever, ne? Man bleibt trotzdem cool miteinander. Und jetzt war er in diesem Interview und Gazi hat ihn darauf angesprochen und gesagt, er habe gehört, dass das Verhältnis zu Onkel Ratar gar nicht mehr so gut sei. Und daraufhin hatte Cero El Mero geantwortet und schon so gemeint, so, ah ja, Onkel, du nennst ihn Onkel, du glaubst nicht, wie viele auf ihr Geld warten. Er hat ein paar Sachen über Ratar gedroppt, dass er wegen ihm lange Zeit keine Musik veröffentlichen konnte. Eben auch diese Geldsache war so das Hauptthema. Und hat auch so ein bisschen Seitenhiebe verteilt, muss man sagen. Er hat sowas gesagt, wie dass er eine Pizzeria hat, also Cero El Mero besitzt eine Pizzeria und Ratar könne doch bei ihm anfangen, wenn er kein Geld mehr hat, weil er sich ja irgendwie mit Köftespießen auskennt oder so. Also wirklich schon so ein bisschen herablassend, muss man sagen, ja. War auch wirklich überraschend in der Sekunde, muss ich sagen, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Und jetzt hatte sich auch noch Enno eingeschaltet, der Ratar ein bisschen in Schutz genommen hat. Falls ihr das Interview von Enno bei uns gehört habt, als Enno bei uns im Interview war, hat er auch schon damals gesagt, dass das Verhältnis mit Ratar nach wie vor gut sei. Und jetzt hat er eben auch ein bisschen Ratar dann in Schutz genommen und hat in Richtung Cero El Mero gesagt, so, ey, ich kann verstehen, wenn du solche Sachen sagst wie, hey, ich warte hier auf Geld, du schuldest mir Geld und so weiter, oder hey, ich konnte lange nichts releasen etc. Aber so, dass du sowas sagst wie, ich habe eine Pizzeria, komm bei mir arbeiten, das ist einfach wirklich respektlos. Und ja, kann man jetzt so sehen, wie man will. Aber da scheint doch auch ein bisschen Spannung in der Luft zu liegen.
Ja, und Cero El Mero hat daraufhin wieder reagiert und gesagt so, ey, Enno, kein böses Blut zwischen uns, aber bin jetzt auch enttäuscht von dir, dass du dich dazu äußerst. Du weißt ja gar nicht, was alles passiert ist bei Ratar und mir. So hat sich Cero El Mero nochmal geäußert. Also letztendlich sind sich sowohl Enno und Cero El Mero schon einig, die wollen jetzt kein Beef hier miteinander starten. Aber ja, Enno verteidigt halt Ratar und man weiß nicht ganz genau, was ist denn da jetzt wirklich bei Ratar und Cero El Mero passiert. Und Cerro El Mero hat, glaube ich, so eine Ankündigung gemacht, so von wegen nach Ramadan wird er da nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Also bleibt abzuwarten, was da los ist und ob sich da auch noch weitere Künstler von Goldman dazu äußern werden jetzt zu dieser ganzen Geschichte. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch zurück, Mero war ja einer der ersten, der bei Goldman raus ist. Und auch da gab's mal so ein paar Stories aus Meros Umfeld in Richtung Katar, die irgendwie schon so eine kleine, so ein Vorbote waren, dass da nicht mehr alles ganz so gut ist und ganz so gut läuft, ne? Yes. Aber Goldman ist ja noch so eins der aktuelleren Projekte von Ratar, was ja wirklich schon ein ewig langes Projekt ist, ist Alles oder Nix Records. Angefangen mit Ratar, Sami war natürlich mit dabei, dann SSIO, irgendwann Schwester Eva, Kalim war auch mit auf dem Label, ist dann ja irgendwann gegangen, schon vor einigen Jahren. Was man bis zu dem Hip-Hop-D-Interview allerdings vermutet hat, war, dass auch Schwester Eva und SSIO noch auf Alles oder Nix drauf sind. Und ich dachte auch ehrlich, das wird so ein Ding, das wird Ewigkeiten Bestand behalten, das passt irgendwie so gut. Ich habe auch Ratar und SSIO immer so eingeschätzt, die sind befreundet, aber SSIO ist auch nicht so ein Typ, der so Bock hat, irgendwie Management so krass selbst zu übernehmen und überlässt es deswegen halt auch den Strukturen unter Ratar und so. Aber anscheinend war es so, dass Ratar eben im Zuge von dem Erfolg von seinem Film mit den Künstlern gesprochen hat und dann irgendwann gesagt hat, ey, das wird alles so keinen Bestand mehr haben. Ich kann das einfach, ich habe einfach die zeitlichen Kapazitäten nicht mehr. Deswegen geht euren eigenen Weg. Wir beenden das an der Stelle. Das Label hat zugemacht und SSIO und Schwester Eva wurden dann woanders untergebracht oder mussten sich selbst drum kümmern. Das ist so nicht ganz rausgekommen. An der Stelle hat Ratar auch gesagt, nochmal so in Bezug auf den Goldman Tower oder in Bezug auf, man hat die Kontrolle über alles verloren und den Überblick. Es gab anscheinend eine so eine Situation, da war SSIO im Tower und wollte irgendwie ein Paket holen und er hat so das Paket irgendwie am Empfang dahinter so gesehen und hat so gesagt, er will das kurz nehmen und die Empfangsdame hat gesagt, hier, du kannst dein Paket nicht holen, hier, das sind die neuen Regularien, so, ne, du musst dich irgendwie ausweisen oder irgendwie sowas und SSIO hat dann bei Ratar angerufen, was geht hier eigentlich ab, ich bin SSIO, ich will dir mein scheiß Paket holen, ne, so, also, so ja. Ist das halt aus den Fugen geraten, diese ganze Geschichte. Und eine spannende Sache, die ich noch in den Kommentaren gelesen habe, was ich auch gar nicht so mitbekommen habe, und zwar zwischen Ratar und Schwester Eva. Als Ratar in seiner Hype-Phase um den Film war, gab es anscheinend auf TikTok einen Kommentar von Schwester Eva, die gefragt hat, was ist mit mir, Jiva? Keine Ahnung, ob das wirklich passiert ist. Wie gesagt, in den YouTube-Kommentaren habe ich das jetzt gelesen, dass jemand sich daran erinnern kann und dazu gesagt hat, anscheinend war das nicht mit allen Künstlern dann so gut abgesprochen. Das heißt, ja, auch zwischen Schwester Eva und Ratar gab es anscheinend so eine Phase, die nicht ganz einfach verlaufen ist. Und man hat das auch, Ratar ist dann selbst auch ein bisschen insgesamt im Interview hat es so angedeutet, dass es mit Schwester Eva nicht so gut abgesprochen war. Man sich jetzt aber anscheinend wieder angenähert hat oder die Sachen geklärt hat, ja. Also für mich ist das auch so ein Trio oder so mit Sami auch noch so ein Quartett irgendwie, so die zusammengehören einfach so, ne? Ratar, Sio, ja. Schwester Eva, ja, also da blutet schon auch ein bisschen das Herz, dass Alles oder Nix jetzt wirklich so vorbei ist.
Ja, man, true. Ich habe auch sowas gelesen irgendwie, wo es dann darum ging, wo gehen jetzt SSIO und Schwester Eva hin? So von wegen zu welchem anderen Label? Und da wurde so vorgeschlagen, Life is Pain, Banger-Musik, EGJ oder so. Und dann ging so eine Diskussion los, wo die halt so hinpassen würden. Irgendwie das so, ja, SSIO hatte doch mal mit Kollegen Part. Dabei würde Schwester Eva aber perfekt zu Aslax passen und so weiter. Also war echt eine spannende Diskussion, muss man sagen. Und abgesehen davon, dass die beiden ja wirklich seit Ewigkeiten leider keine Musik mehr rausgebracht haben, ist es echt eine spannende Diskussion, finde ich. Also weil irgendwie, Stimmt. Wenn jetzt so eine Schwester Eva zu Aslax gehen würde oder so und ein SSIO zu Alpha Music Empire oder keine Ahnung, das würde halt so voll viel verändern vom Image her. Also keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass auch diese musikalische Pause von SSIO daran lag und dass er jetzt irgendwas Neues findet und bald wieder zurückkommt, weil mit ihm ist schon wirklich ein verdammt guter Rapper verloren gegangen.
Ja, echt sehr spannend. Also ich habe es eigentlich so verstanden, dass die schon alle irgendwie jetzt untergebracht worden sind, dann halt eher so bei Major oder bei SSIO kann ich mir vorstellen, dass der halt bei seinem eigenen Label ist. Also der hat ja auch Efkan Shaki unter Vertrag und das der sich jetzt sozusagen selbst vermarktet. So hätte ich jetzt als erstes vermutet. Und Schwester Eva zu Aslax wäre halt tatsächlich spannend. Also schon früher hat man ja auch gesagt, die passt da eigentlich mehr hin als zu Alles oder Nix. Deswegen wäre das auf jeden Fall ein spannender Move. Aber die ist ja auch sehr krass in diesem Influencer-Ding. Also so Mami-Influencer. Bubble da mittlerweile so verankert. Ja, aber zu Musik, also ich glaube auch bei einem Ratar oder SSIO, ich habe schon häufig gesagt, aber beide, finde ich, sind so in der Bringschuld auch. SSIOs, letztes Album war nicht so geil. Und eigentlich würde es, glaube ich, beiden gut tun, wenn die einfach mal so ein Collabo-Album raushauen würden, so auf die alten Zeiten. Und ich habe jetzt auch schon wieder so viele Kommentare gelesen, ey, Ratar, du wolltest doch dieses G-Tape rausbringen und so, die Hörproben waren genau das, was von dir, was wir von dir wollen. Und ich glaube, das müsste jetzt eigentlich so kommen, aber es, oder vielleicht ist es da mit integriert, aber wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, hat Ratar gesagt, dass er jetzt ein Doppelalbum rausbringen will und da schon eigentlich auch alles ready hat.
Du hast sowas von recht, Digga. Also dieses G-Tapes, da kam so eine Hörprobe raus. Wir haben die sogar irgendwie im Podcast mal abgespielt, sozusagen nur die Hörprobe, weil die so krank abging. Und jetzt kam halt das nicht raus. Plus, was halt jetzt dazu kam, das können wir jetzt auch mal hier irgendwie erzählen, so, ich hatte letztens mit Lennart so privat darüber gesprochen einfach, Ratar ist ja gerade auf Tour, aber anders als man das erwarten würde, ist er nicht auf so, ey, im Club XY und sowas und ich bringe meine ganzen Banger, sondern er ist halt in so, wie sagt man so, Opern, Philharmonien, whatever, so mit so dem den Heavy Tones, also dieser Band, die... War das nicht die Band, die bei Stefan Raab früher gespielt
hat? Ja, ne? Also ich glaube auch. Also zumindest bringe ich das direkt mit Stefan Raab in Verbindung, wenn ich den Namen höre. Aber
ja, genau. Und ich weiß noch, dass ich dann direkt nach Ankündigung von dieser Tour halt viele Fans so ein bisschen aufgeregt haben und gesagt haben so, Bro, du hast so lange nicht mehr so richtig Musik gemacht, jetzt gehst du auf Tour und anstatt, dass du deinen Kernfans, die einfach deine Assi-Gangster-Mucke feiern, so das zurückgibt, machst du jetzt auf so einen mit, ey, kommt mit Krawatte an mäßig, ja, und dass sich die Leute halt so ein bisschen aufgeregt haben. Das ging dann auch, glaube ich, so weit, dass Ratar vor kurzem dann selber Stories dazu gemacht hat und so wirklich sich lange Zeit genommen hat. Ich habe mir das angeguckt, da hat er irgendwie, weiß nicht, 10 Minuten oder sowas in seine Kamera gesprochen und so ein bisschen erklärt, warum er diese Tour macht. Und nein, man muss jetzt nicht mit einer Krawatte ankommen, aber natürlich ist es jetzt zum Beispiel irgendwie eine Philharmonie, also so von den Räumlichkeiten her. Man sollte jetzt auch nicht in der Jogginghose kommen, sondern irgendwie so ein Hemd und Pipapo und sowas. Und jetzt kamen eben die ersten Videos raus und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich habe mir jetzt auch nur so, ne, es ist wirklich nur eine Auswahl davon gesehen und das war schon eher low, also das war schon eher jetzt nicht wie so ein MTV Unplugged, wo alle Leute so voll mit abgehen und es irgendwie ein geiler Vibe ist im Raum, sondern wirklich so, ja, sehr, sehr ruhig, also er steht halt auf einer großen Bühne, dahinter ein Orchester, die spielen, er rappt so ein bisschen und die Leute sitzen halt da und es ist eher so, dass man so seine Kopfnicker-Klassiker-Banger irgendwie in sowas sehr Ruhiges verwandelt hat. Und da, ja, frage ich mich halt auch wieder, was das für eine Entscheidung war irgendwie. Also gerade echt alles so ein bisschen komisch irgendwie. Frag mich auch, was mit seinem Unternehmen ist, also mit so Hawall-Grill und diesen ganzen anderen Sachen.
Ja. Also gerade noch mal ganz kurz zu dieser Tour. Ich finde, das kann man ja machen und das ist ja auch in Ordnung, sich ein bisschen auszuprobieren. Aber ich glaube, jetzt ist halt kein guter Zeitpunkt dazu, sondern jetzt ist eigentlich ein Zeitpunkt, um halt geile Musik rauszubringen. Aber vielleicht kommt es ja auch. Vielleicht kommt er jetzt, ne, er hat ja das Doppelalbum angekündigt. Vielleicht ist da ja Material vom G-Tape mit drauf. Er hat jetzt sogar auch angekündigt, oder dass das im Raum steht, Coup 2 ist ja irgendwie schon länger klar, ne, mit Haftbefehl. Der erste Teil ist 2016 rausgekommen, also 8 Jahre mittlerweile auch. Und das zweite Teil soll anscheinend ein 3er-Kollabo-Album mit Kalim noch werden.
Oh, okay.
Wenn das wirklich dann so realisiert wird. Also stelle ich mir auch schwierig vor, weil dann müssen 3 Künstler immer Zeit finden und so. Aber ja, da sind anscheinend wirklich Dinge in der Pipeline. Und was du aber gerade gesagt hast, was ist mit seinem Unternehmen hier, Hawall-Grill und so, das war ja so dann, ey, wir machen jetzt Franchise und wir machen in Dubai ein Geschäft auf und so. Und ich habe mir das mal angeguckt, es gibt da kaum Meldungen oder Nachrichten dazu, wann diese Läden geschlossen wurden, aber die sind alle mittlerweile bei Google Maps dauerhaft geschlossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und auch das Tiefkühlprodukt dazu würde mich auch mal interessieren, was da halt ist. Und das sind tatsächlich halt so paar Sachen, da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass das im Interview vielleicht mal thematisiert wird oder sich dazu dann geäußert wird, was diese ganze Sache darum war, ob das jetzt wirklich, ne, in dem einen Jahr halt krass nach oben ist und dann nächstes Jahr komplett runter oder was mit diesen ganzen Dingen da passiert ist. Das wären schon irgendwie so Infos gewesen, ne, was so spannend wäre irgendwie. Oder auch hier die ganze Klickkäufer-Sache wurde nicht richtig aufgegriffen und ich dachte auch dazu kommt vielleicht ein bisschen mehr, weil da gab's ja schon sehr viele Mythen, gerade um das Lager von Goldman herum.
Ja, das wäre echt spannend, vor allem, weil man auch nicht so genau wusste, finde ich, wer wo jetzt involviert ist. Also zum Beispiel so die Tiefkühlprodukte von Haval, die hätten ja auch zum Beispiel mit, weiß nicht, Kaufland zusammen produziert sein können oder sowas, wohingegen dann das Franchise was anderes, also ne, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Also sehr, 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 sehr strange, aber auf jeden Fall, er bewirbt es nicht mehr. Er bewirbt nur noch zwei andere Produkte und die wirfen für mich noch mehr Fragezeichen auf. Einerseits so ein Wasser, also wirklich einfach so normales Trinkwasser in so Flaschen. Da musste ich auch letztens wieder dran denken. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ein Kollege hatte doch mal auch dieses Aqua Livelli Vis oder irgendwie sowas. Ja, und ich habe das einmal auch gekauft. Ich habe es bei Edeka gefunden, irgendwie so voll random war das so an so einer Ecke irgendwie. Und dann war halt einfach Wasser mit so ganz leichtem Zitronengeschmack. Aber naja, auf jeden Fall, weil Ratar, er hat halt wirklich einfach nur, also einfach Wasser so, ja, ohne Zitrone. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Das habe ich nie so komplett mitbekommen, hier und da mal, aber so ganz nicht. Und dann habe ich aber noch was anderes gesehen, und zwar, ne, wer die Story von ihm verfolgt, der wird gesehen haben, dass er jetzt in letzter Zeit auch immer mal wieder eine Steuerberatung promotet, und die heißt Goldman Tax, ist in Düsseldorf ansässig und scheint auf den ersten Blick eine ganz normale Steuerberatung zu sein. Ich habe mich dann auch gefragt, was hat es damit auf sich, weil er ist jetzt nicht irgendwie als Geschäftsführer oder sowas dort eingetragen, weil die heißt ja Goldman Tax, also offensichtlich hat es irgendwas mit Ratar zu tun. Und wenn man dann auch auf die Seite geht, das ist ganz witzig, das sieht einerseits, also so ist jetzt auch wirklich hardcore meine Empfindung sozusagen, ja. Aber so einerseits sieht es aus wie wirklich eine seriöse Steuerberatung, so in dem bisschen so Office-Bezirk von Düsseldorf fotografiert. Da steht dann so das ganze Team in Anzug so drauf. Und andererseits hat dann aber auch so leichte, so, ich weiß nicht, so Gangster-Vibes oder so. Irgendwie sieht es für mich schon aus wie so eine Gangster-Steuerberatung. Und wenn man dann so ein bisschen runterscrollt, dann kommen da eben so Bewertungen von Mandanten dieser Steuerberatung. Und da sind dann einerseits so normale Unternehmer, da steht dann so irgendwie so, ja, E-Commerce-Unternehmer. Und dann ist da natürlich auch Ratar selber, der eine positive Bewertung hinterlassen hat. Und auf einmal so voll random so AZ, der dort als Rapper und Unternehmer betitelt wird. Und der hat dann seine Bewertung zu Goldman Tax ist, spart überall, aber nicht bei eurem Steuerberater. Mit Goldman Tax habe ich die Besten um mich herum. Also, geil. Keine Ahnung, was da abgeht, Mann. Also wirklich sehr, sehr mystisch.
Wild. Ja, Ratar hängt ja auch irgendwo wiederum zusammen mit Mois, unserem nächsten Thema. Denn es gab ja auch zahlreiche Mythen um Mois, was der im Goldman Tower getrieben hat. Auch dazu hat Ratar sich im Interview geäußert und gesagt, ey, auch wilde Zeit, hat's aber dann auch nicht so krass kommentiert und irgendwie halt allen hier Maestro Mois alles Gute gewünscht. Und ja, bei Mois ist ja auch einfach einiges los. Es ist wirklich heftig, wie viele Schlagzeilen da in den letzten Wochen einfach aufkommen, und es scheint so, als würde dieses Thema einfach nicht zur Ruhe kommen. Jetzt wurde Mois festgenommen in einem Hotel in Hamburg.
Ja, man muss dazu sagen, dass alles, was wir jetzt sagen, reine Vermutungen, Gerüchte, Aussagen von einer Seite sind und so weiter. Es gibt noch nicht das offizielle Statement und so weiter dazu. Aber die Kurzfassung ist diese. Lennart hatte ja vor 2 Wochen, glaube ich, über diese Auseinandersetzung zwischen Mois und Schieno berichtet, der eben auch der Initiator war von diesen ganzen Gerüchten, dass Mois eben diese ganzen Spendengelder für die Erdbebenopfer in der Türkei, die er bekommen hat, veruntreut hätte. Und zwischen den beiden, also Mois und Schieno, da scheinen eben noch viele, viele weitere Themen ungeklärt zu sein. Und es ist quasi so, dass Mois denkt, Schieno schuldet ihm noch Geld, Schieno denkt, Mois schuldet ihm noch Geld. Vieles hat auch damit zu tun mit dieser App, über die wir mal gesprochen haben, von San Diego, diese mit den Nudeln, die man da irgendwie so brechen kann. Da kam so eine App raus. Und auf jeden Fall ging es um eine Summe von knapp 600.000 Euro, bei denen man sich nicht einig war, wer die wem schuldet sozusagen. Und um das Ganze zu klären, haben sich jetzt beide Parteien in einem Hotel verabredet. Dort waren dann, ne, es war geplant, dass Mois kommt, dass Schieno kommt, dass irgendwie Vater und Onkel jeweils kommen, und irgendwie kamen beide auch so ein bisschen mit noch ein paar Jungs drumherum. Irgendwie die einen mit Albanern, die anderen mit Tschetschenen und so. Also war schon ein wildes Treffen, muss man sagen. Ja, aber es sollte eigentlich ganz normal dort gesprochen werden und dieses Thema eben geklärt werden. Mois und die Gruppe um Mois herum erschien auch zu diesem Treffen, Schieno allerdings nicht. Stattdessen kam dann das LKA, und das LKA hat anscheinend direkt Mois festgenommen, weil Mois unter anderem keine Aufhaltserlaubnis hat. Also unter anderem meine ich auch, es gehen Gerüchte rum, dass eben Chieno gesagt hätte, Mois wäre dort irgendwie mit Waffen oder was weiß ich nicht alles, was eben nicht belegt ist. Aber Mois wurde dann anscheinend dort festgenommen und sitzt jetzt im Gefängnis.
Yes, genau. Und eine Sache von diesem Treffen war eben so, was man sich gegenseitig persönlich schuldet. Und die andere Sache eben, das Ganze um die Spendengelder von dem Erdbeben, ne, das aufzuklären. Und Mois wollte in diesem Zug von dem Treffen auch diese ganze Sache mit den Spendengeldern halt aufklären in einem Statement. Und ich denke mal, also ist jetzt nur das, was ich vermute, dass das Ziel dann schon irgendwie war, da Chieno auch mit in dieses Statement zu involvieren, den vielleicht auch ein bisschen vorzuführen oder so. Und Chieno aus diesem Grund dann eben diesen Move jetzt gebracht hat, den er da gemacht hat, wenn das denn alles so stimmt, was da für Gerüchte im Umlauf sind. Denn sehr stark befeuert wurden die dadurch. Du hast gerade gesagt, ne, Chieno war da, glaube ich, mit seinem Vater, sollte der zu diesem Treffen gehen. Und die andere Partei war eben Mois. Und da war so ein etwas jüngerer, der halt so auf TikTok jetzt auch ein Statement zu diesem ganzen Treffen gemacht hat und dessen Onkel ist mit Mois. Und dieser Junge, der eben das Statement auf TikTok gemacht hat, hat jetzt halt so in Frage gestellt, wieso ruft denn Chieno die Polizei, wenn er glaubt, dass er in Unschuld ist? Also so in dem Sinne gemeint, wenn denn Chienos Seite nichts falsch gemacht hat in diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte mit Mois, warum ist man denn dann nicht einfach zu dem Treffen erschienen? So, das ist halt so der Vorwurf jetzt so von Mois Seite, dass man sich darüber halt wundert, wie so gehandelt wurde. Weiß man nicht, was da alles abgeht. Es ist im Moment eh alles sehr unklar. Jetzt am Wochenende hat das Management von Mois einen Account, der management.g2w heißt, den Instagram-Channel von Mois auch übernommen quasi und dort ein Statement gepostet und gesagt, ey, das Ganze hat jetzt mittlerweile ein Ausmaß erreicht, sie müssen sich da jetzt einschalten und geschrieben, es wird bald noch ein klares Statement kommen und unwiderlegbare Beweise werden alle Lügen widerlegen. Ob es mit oder ohne Mois kommen wird, ist leider noch unklar. Also damit wurde nochmal klar und deutlich gemacht, dass es jetzt bei Mois schon auch länger dauern könnte, dass der in Haft bleibt und vielleicht nicht einfach nur mal so eine kurze Untersuchungshaft oder sowas. Und es wurde eben auch nochmal drauf eingegangen, ja, Mois wurde da halt aus der Reserve gelockt und wollte sich für ein Gespräch treffen und das wurde ausgenutzt von der Gegenseite, um Mois zu beseitigen. Und so ungefähr der Wortlaut in diesem Statement und der Vorwurf an Chienos Seite, die da nicht namentlich genannt wird, aber ja, was man sich denken kann.
Und wo man aber auch echt dazu sagen muss, was du ja eben schon erwähnt hattest, das sind ja rein die Erzählungen von der Mois-Seite. Das heißt, es kann sein, dass da noch ganz krasse Sachen im Hintergrund passiert sind oder irgendwie Chieno viel heftiger gelingt wurde oder sowas, als man das angenommen hat und er deswegen das gemacht hat. Man weiß es nicht, ja. Fakt ist nur, also was relativ klar zu sein scheint, ist, dass Mois keine Aufenthaltserlaubnis hat und deswegen sowieso immer so ein bisschen Gefahr lief, wenn er erwischt wird sozusagen, dass er vielleicht sogar das Land verlassen muss, also sehr, sehr heftig. Und das ist halt dann schon so, ne, so ein Move, wo man denkt, okay, jo, warum hast du das jetzt gemacht? Aber es ist komplett, man weiß nicht, was los ist. Es gehen sogar Gerüchte rum, dass irgendwie, wie gesagt, dass Mois anscheinend bewaffnet dort war oder eben nicht nur zum Reden und so. Dementsprechend, das ist alles jetzt sehr einseitig berichtet. Aber wo wir jetzt noch gar nicht so sehr drauf eingegangen sind, ist, warum die denn sich überhaupt über diese Summe Geld streiten. Und ne, ich hatte vorhin so grob erwähnt mit so einer App und so weiter. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran an diese App Spaghetti Break von San Diego und Mois. Und diese App kam eben raus, hatte auch wirklich kurzzeitig für einen gewissen Hype gesorgt. Also man hat relativ viel davon auf Twitter, auf Instagram und so weiter gesehen. Es war so eine App, wo man quasi einfach so ganz stupidemäßig so Spaghettis durchschneiden musste, an so einer gewissen Stelle. Und das wurde eben sehr krass von San Diego so über seine Story promoted, aber vor allem auch von Mois, der wirklich so auf die Straße gegangen ist, Leuten so Umfragen gemacht hat, irgendwie Leute, die einen gewissen Strike hatten, hat er dann Geschenke gebracht und also das sind nur noch so ein paar Erinnerungsstücke, die ich dazu habe, aber er hat es wirklich krass beworben. Und von dem, was man jetzt weiß, weil Mois eben nicht in Deutschland irgendwie gemeldet war, durfte er nicht nicht eine Firma anmelden oder sowas und deswegen gab es da so einen gewissen Deal, dass Mois zwar diese App bewirbt und dafür dann auch entlohnt wird, allerdings nicht quasi die App besitzt sozusagen. Das war eher auf der Seite von Chieno. Da kommt er nämlich ins Spiel. Und Mois hat quasi seinen Teil geleistet. Und das ist eben jetzt so ein bisschen, ne, die Frage, die da im Raum steht. Wie viel hat er geleistet? Was war denn da abgemacht? Wie lange sollte er das bewerben? Und so weiter. Das ist zumindest mein Verständnis von dieser ganz verworrenen Situation.
Yes, genau. Und also für mich so als Außenstehender, wenn man das nur so grob mitbekommen hat, war halt wirklich so, okay, letzten Sommer haben da halt San Diego und Mois zusammen eine App rausgebracht.
Ja.
Und die heißt Spaghetti Break. Die war plötzlich in den Charts sehr weit oben, ne, in den App-Store-Charts und so. Und das war ja wirklich irgendwie so ein krasses Thema über mehrere Wochen. Hab auch sehr viele Videos gesehen, wie Mois eben auf die Straßen gegangen ist. Und da ist jetzt anscheinend halt so ein Ding, okay, wer hat da wie viel gemacht oder vielleicht auch wie viel im Hintergrund gemacht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob so Shieno dann auch dafür gesorgt hat, dass diese App programmiert wird erst, so, ne, weil das werden ja auch nicht San Diego oder Mois so gemacht haben, sondern da sind ja auch irgendwelche App-Entwickler dafür zuständig. Aber das war anscheinend halt so diese Streitsumme und halt zusätzlich dann noch diese ganzen Vorwürfe mit den Spendengeldern zum Erdbeben, die wahrscheinlich auch so krass von Shienos Seite hochgekocht sind, weil da diese persönliche Ebene eben da ist. Hier, wer schuldet wem Geld?
Ja.
Anscheinend konnte man das Ganze jetzt nicht klären, weil Mois eben verhaftet wurde und es nicht zu diesem Treffen gekommen ist. Wieso, weshalb, warum, haben wir jetzt schon häufig gesagt, ne, wissen wir nicht ganz genau. Um dieses ganze Thema herum mit Mois gibt's aber natürlich ganz viele andere Player und Akteure. Und da hat sich jetzt jemand von der Seite eingeschaltet, und zwar Mock. Und Mock hat jetzt irgendwie einen kompletten Rundumschlag gemacht. Ich habe auch gesehen, Mock ist schon seit längerer Zeit nicht gut auf Mois zu sprechen. Also wirklich auch schon vor ein paar Jahren hat er Ansagen in Richtung Mois gemacht. Und er hat jetzt gedroppt, dass anscheinend, und das ist ja wirklich reinste Spekulation, keine handfesten Beweise, das kann jeder behaupten, dass San Diego mit Mois seiner Frau durchgebrannt wäre. So ungefähr hat er das in seiner Story gesagt und hat da dann noch direkt einen anderen Akteur mit reingebracht, und zwar den Produzenten Barisch, der für dieses ganze BBM-Camp auch Beats produziert hat und schon letzten Sommer sich negativ gegenüber Mois geäußert hat, auch negativ gegenüber die App und so, habe ich auch gesehen in seinen Story-Highlights, dass er sowas geschrieben hat, ja, viel Spaß mit deiner App, die du ja nicht mal, das ja nicht wirklich deine App ist, also auch spannend an der Stelle, ne, in Richtung Spaghetti Break, was wir gerade schon erwähnt haben. Auf jeden Fall, dieser Barisch hat sich auch in den letzten Wochen häufig geäußert und hatte anscheinend so eine Art Diss-Track für nach Ramadan angekündigt gegen Mois oder irgendein Projekt war da, wo er eben auch mehr auspacken wollte, zumindest macht es so den Anschein, wenn man seinen Instagram-Account ansieht. Und jetzt hat irgendwie Mock so gesagt, so von wegen, hier, diese Sache mit der Frau, das wolltest du ja eh leaken, Barisch. Barisch ist daraufhin jetzt in seiner Story halt auch eskaliert, weil er jetzt plötzlich Beef mit Mock hat und von dieser Sache auch nichts weiß und überhaupt nicht weiß, warum Mock ihn jetzt so da mit reinzieht und beschuldigt. Also, ne, nur um das jetzt nochmal verständlich zu machen, weder Mock noch Barisch sind gut auf Mois zu sprechen, aber beide sind auch untereinander nicht gut aufeinander zu sprechen. Und Mock hat jetzt halt so eine Behauptung in den Raum gestellt und gesagt, dass Barisch das hätte leaken wollen.
Ja.
Und ja, es ist konfus.
Und ich habe jetzt aber auch schon gesehen, dass so auf Twitter dann so Sachen eben rumgehen wie so, Mock lässt die Bombe platzen und dann veröffentlicht eine Instagram-Story, in dem er ein Gerücht bestätigt, das schon länger szeneintern die Runde macht. Demnach soll San Diego ein sexuelles Verhältnis mit der in Klammern Ex-Partnerin von Mois haben und ihre Trennung soll darauf zurückzuführen sein. Also, wie gesagt, Hardcore-Gerüchteschiene, aber ey, was ist das für eine, also jetzt mal alles mal zusammengefasst, was haben wir da für eine wilde Schlammschlacht vor uns? Also, alles von irgendwie San Diego, Saint Mois und dann irgendwie Mois mit den Spendengeldern, Mois mit, was ist da irgendwie mit Drogen, jetzt wird der eine festgenommen, was ist mit Spaghetti Break irgendwie, auf einmal Mock kommt rein mit, die haben da ein Verhältnis zwischen der Labelchef sozusagen von Mois, also so, was zur Hölle ist da los? Also darüber kann man ja gar nicht mehr normal berichten. Das ist ja viel zu verworren.
Es ist wirklich krass. Aber ja, wirklich an der Stelle auch nochmal, auch weil das dieser Barisch dann so gesagt hat, der ja wirklich anscheinend ein persönliches Problem mit Mois hat, aber sozusagen auch so gesagt hat, er kann sich das nicht vorstellen, dass die Ex-Frau von Mois jetzt was mit San Diego hat und das schon entkräftigt hat. Also das ist jetzt wirklich einfach nur eine Behauptung. Und auch wenn das Leute auf Twitter schreiben, dass das irgendwie szeneintern oder sowas seit längerem klar ist, so, das kann halt wirklich jeder x-beliebige Mensch im Internet halt einfach raushauen. Da würde ich jetzt nicht zu viel drauf geben. Aber ja, insgesamt natürlich extrem wild, auch dass diese ganze Spaghetti-Break-App jetzt nochmal hier so einen Platz in unserem Podcast findet, hätte ich auch nicht gedacht, so auf die Art und Weise, dass es da einfach so viele Streitereien gibt. Und weil wir uns neulich auch schon gefragt haben, bei den ganzen Schlagzeilen rund um Mois, was ist eigentlich mit seiner Rap-Karriere? Der war doch letztes Jahr dann irgendwie als neues Signing bei BBM vorgestellt worden. Und dass das jetzt so schnell zerbrochen ist, und da muss man sich ja auch mal überlegen, San Diego, sein Label und aber auch sein ganzes Image mittlerweile als Rapper leidet ja extrem unter diesen ganzen Sachen, die da jetzt so ein bisschen rauskommen, ne? Also hat man jetzt gar nicht so auf dem Schirm, weil gerade andere Akteure im Fokus sind, aber zumindest, was ich halt auf Twitter die ganze Zeit mitbekommen, ist, dass eh die Fanbase von San Diego enttäuscht ist über alle Moves, die so in den letzten Jahren gekommen sind, ne? Wenig Musik, dann irgendwie so ein Mois-Signing und dafür halt jetzt nicht mehr mit Kollega cool und alles, so sehr enttäuschende Nachrichten. Und jetzt merkt man ja auch, dass das für San Diego komplett umsonst war, quasi dieses ganze Theater, was da letztes Jahr war, weil jetzt eh Mois weg ist und
ja,
irgendwie verrückt, was da gerade abgeht im deutschen Zirkus.
Ja, Mann. Echt komplett absurd, was wir hier manchmal für Themen auf dem Tisch liegen haben. Es ist wirklich wild. Aber ich würde sagen, für heute haben wir es. An der Stelle auch nochmal frohe Ostern, ne? Hatten wir ganz vergessen zu erwähnen. Wir hören uns nächste Woche wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, immer dann, wenn unsere neuen Folgen rauskommen. Bis dahin, macht's gut, folgt dem Podcast und bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut, bis nächste Woche. Wir hören uns.